Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Seit dem Heimgang seines Vaters Wim Malgo, der das Missionswerk Mitternachtsruf gründete und die Herausgabe der Monatszeitschrift Mitternachtsruf lancierte, verfasst Peter Malgo deren Vorwort. Er tut dies unter dem Titel »Liebe Freunde« in einer feinen, ganz persönlichen Art und Weise. Das Buch fasst eine Auswahl dieser segensreichen Beiträge zusammen. Ausgehend von einer Episode aus dem Alltag regt Peter Malgo zum Nachdenken über ein bestimmtes biblisches Thema an, um den Leser dann auf seine ganz persönliche Art direkt anzusprechen. Hören Sie heute den zweiten Teil mit den Themen »Trügerischer oder verlässlicher Eid? Sind Sie eingetragen? Jesus kennen. Aufsehen auf Jesus. Jesus kommt wieder.« Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Trügerischer oder verlässlicher Eid? Bitte unterschreiben Sie diese eidesstattliche Erklärung. Mit diesen Worten wurde ich kürzlich dazu aufgefordert, den Wahrheitsgehalt einer Aussage, die ich in einer bestimmten Angelegenheit hatte machen müssen, an Eidesstatt zu bestätigen. Ein Eid oder eine eidesstattliche Erklärung ist also etwas, worauf man sich verlassen kann. Doch wie viel ist der Eid eines Menschen heute tatsächlich noch wert? Den Amtseid hatte er nämlich geleistet, jener Staatsdiener. Und doch verfiel er der Korruption und führte sein Amt nicht mehr treu aus. Fast wöchentlich ist in der Presse von solchen Ereignissen zu lesen. Nicht nur in der dritten Welt. Und das, was an die Öffentlichkeit gelangt, ist nur die Spitze des Eisbergs. Wie anders ist doch unser Gott. Er hält, was er verspricht. Er hat Abraham gegenüber in Bezug auf Israel einen Eid geleistet. Wir lesen davon in 1. Mose 22, die Verse 16 und 17. »Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dein Geschlecht segnen und mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres, und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen.« In 5. Mose 7, Vers 7 und 8 wird dieser Schwur Gottes nochmals bestätigt. »Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat.« Die Nationenwelt tut sich sehr schwer mit dieser Zusage Gottes. Man will nicht wahrhaben, dass Israel aufgrund der Verheißungen Gottes ein Recht auf dieses Land hat. Nicht wenige Christen beginnen angesichts des Nahostkonflikts ebenfalls zu relativieren und stellen das Vorgehen Israels in Frage. Tatsache aber ist, dass es der Absicht Gottes entspricht, wenn Israel dieses Land für sich beansprucht. 1. Mose 12, Vers 7 sagt: »Deinen Nachkommen will ich dies Land geben.« Haben wir uns schon einmal vor Augen gehalten, was das im Blick auf unsere heutige Zeit bedeutet, wenn Gott geschworen hat, deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen? Das Stadttor war zu jener Zeit der Ort, von dem aus alles kontrolliert werden konnte. Denn dort musste jeder durch, der in die Stadt hinein und wieder hinausgehen wollte. Ist es da nicht naheliegend, dass Israel heute die Zugänge zu den Städten der Palästinenser kontrolliert und wenn nötig auch mal abriegelt, also das Stadttor schließt, um es mit der Sprache der Bibel auszudrücken? Der Konflikt, der sich im Nahen Osten abspielt, ist im Grunde genommen eine Auseinandersetzung zwischen Wahrheit und Lüge. Es geht dabei um Territorien, die ursprünglich Israel gehörten, nun aber vom Feind beansprucht werden. Und letztlich geht es um Jerusalem, die Hauptstadt, und somit im Endeffekt um den Regierungssitz. Was sich in unseren Tagen in Israel abspielt, spiegelt den Kampf zwischen Licht und Finsternis, zwischen Wahrheit und Lüge in den Herzen vieler Christen wider. Wie viele von uns sind wohl dabei, Territorien ihres Lebens dem Feind, dem Fürsten der Lüge zu überlassen? Ja, manch einer befindet sich gar in der großen Gefahr, sich nicht mehr vom Geist Gottes regieren zu lassen und sein Herz dem Geist der Welt zuzuwenden. Dann fällt der Regierungssitz, das Herz, in die Hand des Feindes. Prüfen wir uns doch, ob unser Leben noch von der Wahrheit unserem Herrn und den Mitmenschen gegenüber geprägt ist. Oder geben wir uns etwa Heimlichkeiten hin, die Gott missfallen? Der Herr Jesus sagt in Johannes 18, Vers 37, »Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme.« Es ist dringend nötig, ganz neu eine Standortbestimmung vorzunehmen und uns zu prüfen, gehen wir noch den Weg der Wahrheit? Oder ist es höchste Zeit, den Weg der Lüge abzuriegeln, gewisse Dinge aus unserem Leben zu entfernen? Möge der Herr uns Gnade geben, ganz nahe bei ihm zu bleiben, bei Jesus, der selbst die Wahrheit ist. Sind sie eingetragen? Steht dein Name dort schon? Diese Frage steht in einem alten Glaubenslied. Damit ist das Buch des Lebens gemeint. Genau genommen ist diese Frage aber nicht korrekt. Es ist nämlich sehr interessant festzustellen, dass die Bibel grundsätzlich davon ausgeht, dass der Name eines jeden Menschen im Buch des Lebens eingetragen ist. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, sagt 1. Timotheus 2, Vers 4. Nirgends in der Bibel findet sich ein Hinweis, dass der Name eines Menschen irgendwann während seines Lebens, zum Beispiel bei der Bekehrung oder Wiedergeburt, eingetragen wird. Demgegenüber redet die Bibel aber sehr deutlich davon, dass der Name eines Menschen aus dem Buch des Lebens getilgt werden kann. Wann dies der Fall ist, ist für uns Menschen schwerlich feststellbar. Wir denken immer in zeitlichen Abläufen. Für Gott ist jedoch alles Ewigkeit. Nur unter diesem Gesichtspunkt ist es zu verstehen, dass er schon im Voraus wusste, wie wir uns entscheiden würden. Erwählt sein oder nicht erwählt sein, das ist die Frage. Jene, die sich gegen Gott entscheiden und in ihren Sünden sterben, hat er in seinem voraussehenden Wissen nicht erwählt. Sie sind aus dem Buch des Lebens getilgt. So entnehmen wir es auch Apostelgeschichte 13, Vers 48. Dort lesen wir, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn und wurden gläubig, wie viele ihrer zum ewigen Leben verordnet waren. Für uns Menschen ist dies unvorstellbar. Für uns muss die zeitliche Abfolge stimmen, zuerst die Ursache und dann die Auswirkung. Das heißt, Entscheidung gegen Gott, gleich nicht erwählt von Gott. In Begriffen der Ewigkeit ist dies umgekehrt, weil es keine Zeit gibt. Die Auswirkung, schon von Ewigkeit bekannt, heißt nicht erwählt zum ewigen Leben. Die Ursache, der betreffende Mensch hat sich gegen Gott entschieden. Das ist dann der Augenblick, wo Gott einen Namen aus dem Buch des Lebens tilgt. Die Namen aller Menschen sind also zuerst einmal eingetragen. Denken Sie darüber nach, was das in Bezug auf all die ungeborenen Kinder bedeutet, die schon im Mutterleib getötet, abgetrieben wurden und werden. Zu Jeremia sagt Gott in Kapitel 1, Vers 5, »Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete.« Sein Name war schon eingetragen. Es ist unvorstellbar, dass Gott die Namen der Kinder tilgt, die nie urteilsfähig werden. Das ist meines Erachtens auch die Antwort auf die Frage, was mit den kleinen Kindern geschieht, die nie Gelegenheit hatten, sich für Jesus zu entscheiden. Aber wehe uns, wenn wir als mündige Menschen an der Erlösung vorbeigehen, wenn wir Namenschristen bleiben. Dann werden wir unseren Eintrag im Buch des Lebens dereinst gestrichen vorfinden. Dann kennt Gott uns nicht. Das Wort des Herrn Jesus in Matthäus 7, Vers 23 sollte uns sehr zu Herzen gehen. Dort lesen wir, dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Wie sehr mögen diese eifrigen Menschen, vergleichen Sie dazu die vorhergehenden Verse 21 und 22, den echten Christen geglichen haben. Der Unterschied zwischen wirklichen Dienern Jesu und den in Matthäus 7, die Verse 22 und 23 beschriebenen Scheinchristen ist für die Mitmenschen kaum erkennbar. Unser Herr Jesus sagt, dass es viele gibt, die er nicht kennen wird. Die Möglichkeit, ein unechter Christ zu sein, der zwar äußerlich alles tut, der viel arbeitet, der im Namen Jesu auftritt, lässt einen erschaudern. Die Bibel zeigt uns den gewaltigen Unterschied Gottes zu uns Menschen auf. Der Herr kennt die Seinen, 2. Timotheus 2, Vers 19. Er kennt sie, er kennt mich, wenn unser Name noch im Buch des Lebens eingetragen ist. Nicht mehr lange, dann kommt der Augenblick, wo Gott die letzte Seite im Buch des Lebens umblättert. Dann bricht für uns alle die Ewigkeit an. Liebe Freunde, das steht uns unweigerlich bevor. Möge der Herr uns Gnade geben, ganz nahe bei ihm zu bleiben und zu überwinden. In Offenbarung 3, Vers 5 steht die wunderbare Verheißung: Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden. Und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Jesus kennen. Als Mitarbeiter des Missionswerkes haben wir die Gewohnheit, uns täglich zum Gebet zu treffen, wissend, dass Reichsgottesarbeit ohne diese lebendige Beziehung zu unserem Herrn keine bleibende Frucht hervorbringen kann. Wir lesen jeweils zuerst gemeinsam einen Abschnitt aus der Bibel, dieser Tage aus dem ersten Brief des Johannes. Die Aussagekraft der in so einfachen Worten gehaltenen Botschaft berührte tief. Kompromisslos geht Johannes aufs Ganze. Fast jeder Vers ist für sich allein genommen schon eine Predigt, an der kein ernsthafter Christ vorbeikommt. So zum Beispiel aus 1. Johannes 2, Vers 4. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in dem ist die Wahrheit nicht. Die Aussage, ich kenne Jesus, ist ein Bekenntnis. Petrus konnte sich im entscheidenden Augenblick nicht dazu durchringen, sondern verneinte, Jesus zu kennen. Es ist interessant, dass es im Matthäusevangelium im Bericht über die Verleugnung des Petrus schwerpunktmäßig um Jesus geht. Ich kenne den Menschen, Jesus nicht. Matthäus 26, Vers 72. Während im Johannesevangelium der Mensch Petrus, der Jesus ja eigentlich kennen sollte, im Vordergrund steht. Ich bin's nicht. Johannes 18, Vers 25. Gerade dieses Fokussieren auf zwei verschiedene Ebenen gibt der Aussagekraft des Evangeliums und den Briefen des Johannes so viel Gewicht. Johannes lenkt den Scheinwerfer des Wortes Gottes auf uns Menschen, auf uns Christen dieser Endzeit. Es ist, als ob er bereits in seinem Evangelium sagen will, es kommt nicht so sehr darauf an, ob wir sagen, Jesus zu kennen, sondern ob wir tun, was er von uns fordert, ob wir uns mit ihm identifizieren, ob wir seine Gebote halten, ob wir ihm Glauben schenken, ob wir Liebe üben. Heute haben wir es mit einer Christenheit zu tun, die sich zwar christlich nennt, die vielleicht auch sagt, ich kenne Jesus, aber die den Weg der Wahrheit nicht geht. Im entscheidenden Augenblick erweisen sich viele als Lügner. Johannes bezeichnet dies als Wandel in der Finsternis. Der Weg der Wahrheit kann nicht mehr erkannt werden. Die Lüge beginnt schon im Kleinen. Sarah zog die Verheißung Gottes, dass sie in ihrem hohen Alter noch einen Sohn bekommen sollte, in Zweifel. Sie glaubte Gott nicht. Und als der Herr ihren Unglauben ans Licht brachte, vollendete sie die Lüge. Wir lesen in 1. Mose 18, Vers 15, Sarah leugnete und sprach, ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Er aber sprach, nein, sondern du hast gelacht. Wie ist es denn bei uns? Tun wir uns auch so schwer mit den Verheißungen Gottes? Viele von uns haben als Leitmotiv das Bibelwort »Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein« irgendwo aufgehängt oder halten es sich auf andere Weise vor Augen. Aber es sollte uns klar sein, in welchem Zusammenhang dieser Satz steht. Der Herr selbst hielt diese Worte dem Unglauben Sarahs, der in die Lüge mündete, entgegen. Eine Lüge kann schließlich so weit gehen, dass wir im entscheidenden Augenblick, wie Petrus, verneinen, zu Jesus zu gehören. Ich bin's nicht. Wir bewegen uns oft lieber unerkannt, als dass wir das Risiko auf uns nehmen, um seinetwillen Schmach zu leiden. Damals redete Gott der Herr direkt zu Sarah und später zu Petrus. Heute jedoch ist es primär sein Wort, durch das er zu uns redet. Insbesondere der erste Johannesbrief ist sehr direkt in seinen Aussagen. Ihn als persönliches Reden Gottes zu unserem Herzen zu verstehen, führt uns zur Konsequenz: Nur der Wandel im Licht, das Leben in der Wahrheit, bringt uns näher zu Jesus. Alles andere führt ins Verderben. Möge der Herr uns Gnade geben, diese Konsequenz zu leben. Aufsehen auf Jesus. Das Entscheidende in unserem Glaubensleben ist die Blickrichtung. Lasset uns aufsehen auf Jesus. Vergleichen Sie dazu Hebräer 12, die Verse 1 und 2. Wenn wir beginnen, auf Menschen zu sehen, dann werden wir sehr schnell enttäuscht sein. Es mag einige Zeit gut gehen, aber der Kollaps ist vorprogrammiert. Das ist überall so. Ob wir in einem weltlichen Beruf oder in einem Missionswerk arbeiten, wir werden straucheln, wenn das gläubige Aufsehen auf Jesus fehlt. Johannes 20, Vers 20 sagt: Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Es ist entscheidend, auf Jesus zu schauen, denn dann werden wir froh. Schauen Sie nicht auf Menschen, denn Menschen enttäuschen immer. Auch wenn es Ihre liebsten Freunde sind, plötzlich merken sie, dass etwas nicht mehr stimmt. Sie werden gedemütigt, vielleicht gar mit Füßen getreten, verkannt und verachtet. Sie gelten plötzlich nichts mehr. Dann ist das Schauen auf Jesus das Einzige, was sie davor bewahrt, im Glauben Schiffbruch zu erleiden. Denn er, der Allerverachtetste, der zu nichts wurde vor den Menschen, er ist es, der sie liebt. Er trägt sie durch. Er nimmt sie gleichsam bei der Hand und ruft ihnen zu: Komm zu mir, mein Kind. Blicken Sie auf Jesus, denn alles andere hilft Ihnen nicht. Und denken Sie daran, die Demütigungen, die Ihnen zugefügt werden, sind nicht von ungefähr. Es ist auch nicht einfach der andere, der Ihnen das antut. Demütigungen sind letztlich Mittel unseres Gottes, um uns zu läutern. Es sind Liebesabsichten unseres Herrn, die dahinter stehen. Denn ohne Züchtigung, ohne Korrektur, werden wir niemals ein Gefäß zu seiner Ehre werden. Jeder Mensch braucht Demütigungen, denn ein Baum, der nie dem Wind ausgesetzt ist, wird sich nicht richtig verwurzeln können und dann beim erstbesten größeren Sturm am Boden liegen. Die Anfechtungen, die Stürme des Lebens, die bis an unsere Wurzeln gehen, zeigen am deutlichsten, ob wir standhaft sind. Dann erweist es sich, wie unser Fundament beschaffen ist, ob es aus Sand oder Fels besteht. Stehen Sie auf dem Fels des Glaubens? Das Aufsehen auf Jesus gibt uns Durchhaltevermögen. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Fehlt ihnen die Freude? Dann wenden sie sich um und schauen sie weg von dem, was sie bedrückt, und richten sie ihren Blick auf Jesus. Gott will nicht, dass wir verzagt und niedergeschlagen sind. Vielmehr ruft er uns durch Jesaja 55, Vers 12 zu: Denn ihr sollt in Freuden ausziehen. Legen Sie die Brille des Zweifelns, der Entmutigung und Verzagtheit auf die Seite und halten Sie sich in der Gegenwart Jesu auf. Matthäus 17, Vers 8 sagt: Da sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand denn Jesum allein. Jesus kommt wieder. Karfreitag ist der Tag, an dem wir daran denken, dass der Vorhang im Tempel zerriss. In 1. Korinther 11, Vers 26 steht geschrieben: Sollt ihr des Herrn Tod verkündigen, bis dass er kommt? Wenn in Kirchen und Gemeinden die Leiden Jesu Christi, sein Sterben am Kreuz in den Mittelpunkt gerückt werden, ohne gleichzeitig den kleinen Nachsatz, bis dass er kommt, mit einzubeziehen, dann unterschlägt man die lebendige Hoffnung, die Wiedergeborene haben dürfen. Als Jesus mit ihrer und meiner Sünde am Kreuze hing, voller Schmerzen, zerriss im Augenblick seines Todes der Vorhang des Tempels von oben an bis unten aus. So unvorstellbar es auch erscheinen mag, dass dieser Vorhang in zwei Teile zerriss, so unbegreiflich wird es sein, wenn der Herr wiederkommt. Als Jesus damals vom Leben in den Tod überging, öffnete er durch sein Sterben den Vorhang des Tempels. Später trat er selbst ins Allerheiligste des Himmels ein. Wir lesen in Hebräer 9, Vers 24: Denn Christus ist nicht hineingegangen in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Als er triumphierend sprach: Es ist vollbracht, in Johannes 19, Vers 30, und dann als letztes laut schrie: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, Lukas 23, Vers 46, da wurde der Vorhang von unsichtbarer Hand zerrissen, Vers 45. Wenn wir Karfreitag und Ostern feiern, dann sollten wir immer auch auf den Vorhang achten. Lassen Sie mich das Geschehen von Golgatha bildhaft mit der Wiederkunft Jesu Christi vergleichen, wobei die Reihenfolge gerade umgekehrt ist. Die Wiederkunft Jesu wird, wer weiß wie bald, mit lautem Geschrei ihren Anfang nehmen. Denn er selbst, der Herr, wird mit einem Feldgeschrei herniederkommen vom Himmel. 1. Thessalonicher 4, Vers 16. Diese beiden Gegensätze, Jesu Sterben und sein Wiederkommen, sollten wir ständig vor Augen haben. Dann sehen wir nämlich einerseits den geöffneten Zugang zum Allerheiligsten, in das Jesus hineingegangen ist, und andererseits ist es, um erneut im Bild zu sprechen, als ob sich der Vorhang wieder bewegen würde. Es ist, als ob Jesus sich für seine Wiederkunft bereit macht. Er wird mit gebietendem Zuruf beim Schall der Posaune vom Himmel herabkommen. Der hohe Priester im Alten Testament hatte kleine goldene Glöckchen am Saum seines Kleides, die einen besonderen Zweck erfüllten. 2. Mose 28, Vers 35 sagt, dass man seinen Klang höre, wenn er hineingeht ins Heiligtum vor den Herrn und wieder herauskommt. Fast scheint es, als ob die Glöckchen hinter dem Vorhang schon erklingen und verkündigen: Er kommt. Ja, Jesus kommt bald. Denn wenn Sie Ihr inneres Ohr an die Bibel legen, wenn Sie auf das prophetische Wort achten, dann ahnen Sie, seine Wiederkunft ist nahe. Gott hat seinen Kindern den Auftrag gegeben, des Herrn Tod zu verkündigen, und dies immer mit Bezug auf seine Wiederkunft, bis dass er kommt. Wie sollen wir das tun? Vor allem durch unseren Wandel. Der Vorhang im Tempel, der zerriss, ist ein Bild für den Zugang zum Allerheiligsten durch das Blut Jesu. Da werden wir aufgefordert, unsere Gesinnung neu zu überdenken. Leben wir tatsächlich jetzt schon im Allerheiligsten? Oder befinden wir uns noch außerhalb des Vorhangs? Wenn wir uns diese Situation vergegenwärtigen, dann ist Philipper 3, Vers 20 sehr entscheidend. Unser Wandel aber ist im Himmel, von dannen wir auch warten des Heilands Jesu Christi, des Herrn. Obwohl wir auf dieser Erde sind, sollten wir dennoch stets so leben, als ob wir uns hinter dem Vorhang im Allerheiligsten befänden. Das ist der Wandel im Licht, Der Wandel im Himmel.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Buch Ganz persönlich von Peter Malgo hörten Sie heute den zweiten Teil mit den Themen Trügerischer oder verlässlicher Eid? Sind Sie eingetragen? Jesus kennen. Aufsehen auf Jesus. Jesus kommt wieder. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.